bin keine Prophetin, was die Kirche angeht. Ich glaube, sie wird kleiner werden, aber sie wird bewusster werden, wird bewusstere Entscheidungen geben. Ich erlebe aber auch sehr viel Suchen in der Gesellschaft. Ich bin mir ganz sicher, dass es völlig anders weitergehen wird als in der Vergangenheit.
Tutzinger Seetalk rund um die Christuskirche. Ein Podcast mit Vikarin Anke Schäfer.
In dieser neuen Episode des Tutzinger Seetalks bin ich im Multifunktionsraum des Tutzinger Krankenhauses. Das Krankenhaus wurde früher getragen von den Missionsbenediktinerinnen. Jetzt ist es die Firma Artemed, die hier der Träger ist. Und die Oberärztin in der Palliativstation, das ist Schwester Dr. Ulla Mariam Hoffmann. Und sie hat mir 3 Wochen lang als Vikarin gezeigt, wie das gehen kann, Palliativmedizin. Hallo, Frau Dr. Hoffmann.
Guten Morgen.
Ich durfte hier mitarbeiten und habe gelernt, dass Sterben was ganz Natürliches ist. Ist das für Sie schon immer klar gewesen?
Zumindest kann ich sagen, dass ich mich sehr früh mit Leben und Sterben auseinandergesetzt habe. Als ich 10 Jahre alt war, hatte meine Großmutter einen Schlaganfall und ich durfte sie begleiten, wie man das als Zehnjährige halt konnte, aber so mit 11, 12 habe ich auch angefangen, sie zu duschen und zu waschen und zu begleiten. Von daher war Umgang mit kranken Menschen für mich schon sehr früh ein Thema. Ich selber war auch als Kind viel krank, auch mein Bruder. Von daher war das immer Thema. Mit 13 hatte ich dann einen schweren Verkehrsunfall und für mich war die Frage, warum habe ich überlebt? Von daher war das schon immer ein Teil meines Lebens, ja.
Und als Sie damals sich gefragt haben, warum habe ich überlebt, haben Sie da auch ein Stück weit gedacht, ich habe auch überlebt, um ein bisschen was von dem Überleben weiterzugeben oder vom Leben, von der Weisheit weiterzugeben, die durch so schwierige Phasen des Lebens zu einem kommt?
Ich glaube, das hat sich erst über die nächsten 20 Jahre so entwickelt. Das war mir anfangs nicht klar. Das war über viele Jahre einfach nur eine Frage, die ich mitgetragen habe.
Wann haben Sie denn entschieden, Missionsbenediktinerin zu werden?
Auch das war ein ganzes Stück Weg. So mit 18, 19 habe ich mich entschieden, dass ich in ein Kloster gehen will. Aber ich wusste natürlich lange nicht, wohin. Hab dann 1987 die Missionsbenediktinerin kennengelernt und bin nach abgeschlossenem Studium und gut 2,5 Jahren Berufserfahrung hier bei den Schwestern eingetreten.
Und Sie wussten, Sie würden weiterhin oder Sie würden als Ärztin arbeiten?
Das weiß man nie so genau, wo einen der liebe Gott und die Gemeinschaft hinführt. Aber die Idee hatte ich schon. Allerdings dachte ich, dass ich wie meine Mitschwestern vor mir alle irgendwo in der Mission eintreten. Ich hatte in Truppenmedizin promoviert, hatte die Zusatzbezeichnung Infektiologie noch nicht in der Tasche, aber auf dem Schirm. Und dass es dann Palliativmedizin geworden ist, war ein Stück weit auch für mich eine der Überraschungen vom lieben Gott.
Der Sie sich aber gestellt haben, dieser Überraschung.
Ja, als ich nach einem Arbeitseinsatz von 14 Monaten in Tansania zurückkam, gab es in den Benelux-Ländern die Entscheidung zu assistierten Suizid und Euthanasie. Und ich habe mich damals gefragt, wie kann es sein, dass man in der reichsten Ecke dieses Globus auf das Leid der Menschen keine andere Antwort hat, als die Leidenden zu beseitigen. Jetzt mal ganz krass formuliert, gibt es nicht auch was anderen? Und auf der Suche bin ich auf die Palliativmedizin gestoßen und dachte mir, naja, entweder ich gehe nach Afrika, nach Tansania zurück, um mich dort einzusetzen und dann auch an Gesundheitsstrukturen nochmal bewusst mitzuarbeiten. Oder ich setze mich in der Palliativmedizin ein. Und das ist es dann geworden.
Und ich durfte ja lernen, dass hier wirklich ein multiprofessionelles Team am Werk ist. Also Sie als Ärztin, aber es ist auch eine Physiotherapeutin im Team, es ist auch eine Sozialarbeiterin im Team, die guckt, wie kann auch eine häusliche Pflege zum Beispiel organisiert werden. Ist das eine Herausforderung, so ein multiprofessionelles Team für ein Ziel zu begeistern?
Ich glaube, es ist der einzige Weg, wie man sowas machen kann. Alleine, glaube ich, gäbe es nur eine bayerische Alternative als Wolpertinger. Aber bei menschlichen Begrenztheiten, glaube ich, geht es nur mit dem Team. Und ja, die Menschen müssen dafür brennen, aber im Team, glaube ich, ist es gar nicht so schwierig, dass man dafür Feuer fängt. Und wenn man sieht, wie sehr man Leben unterstützen und auch in schwersten Situationen wieder Sinn finden kann, dann ist das selber so, ja, gibt einem selber so viel Kraft, dass man das auch gut im Team machen kann.
Und alle, die hier arbeiten, so habe ich zumindest den Eindruck, haben so ein gewisses Gefühl, was es bedeutet zu sterben und was danach kommen könnte. Und ich glaube, niemand hier denkt, dass danach Schluss ist.
Ehrlicherweise verbalisieren wir das nie so explizit, aber ich gebe Ihnen recht, ich glaube, da ist so ein Feeling, so ein Vibe, dass wir alle so einen Hauch einer Ahnung haben, dass das Leben hier auf Erden nicht das einzig und allein gültige ist.
Gibt Ihnen in Ihrer Arbeit hier der Glaube und das Leben drüben im Kloster, was ja hier wirklich 10 Meter von dem Raum ist, in dem wir jetzt im Moment sitzen, Kraft?
Das gibt mir ganz sicher Kraft. Also gerade das Getragensein im Stundengebet, die Not von Menschen in den Psalmen immer schon vorformuliert zu finden und mich da wieder einzuschwingen, ohne dass ich selber immer neu nach Worten suchen muss, ist sicher was, was mich sehr trägt und wo ich einfach auch die Menschen, die ich hier begleiten darf, mitnehmen kann, ohne dass das jetzt eine bewusste Entscheidung jedes Mal ist. Von daher ist das für mich eine Einheit, die mir definitiv Kraft gibt, dass es darüber hinaus eine Geborgenheit gibt, die unserem Leben Sinn gibt.
Werden Sie denn als Ärztin wahrgenommen oder eher als Schwester? Sie sind ja in der Tracht, Schwesterntracht hier. Also Sie haben jetzt den weißen Schleier an und das weiße Habit, sagt man so.
Ja, ich würde jetzt Ordenskleid sagen, in dem Fall, weil es einfach ein Arbeitskleid ist. Aber ja, wenn das Ganze dann das Ordenskleid im Kloster ist, dann ist es auch Habit, das ist korrekt. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie ich wahrgenommen werde, wobei ich nach über 20 Jahren jetzt hier in der Tätigkeit schon auch ein bisschen vertraut bin und die Irritation meistens nicht mehr ist. Das war als junge Ordensschwester und Ärztin sehr viel komplizierter, wo jede Frau, egal ob Ordensschwester oder nicht, erstmal Krankenschwester war und jeder Mann, egal ob Zivi oder Arzt, immer gleich der Arzt. Ja, aber das hat sich sehr verändert. Ich stelle mich aber auch inzwischen einfach den Patienten und Angehörigen eindeutig vor, weil ich glaube, sie brauchen die Sicherheit, dass sie wissen, wer vor ihnen ist, in welcher Rolle ein Mensch vor ihnen ist. Und dann gibt's die Situation, wo das Ordenskleid und damit meine zweite Berufung eine Tür öffnet. Aber wenn verletzende Erfahrungen da sind, kann es auch die Türen verschließen und es sehr schwierig machen, dass eine Begleitung möglich ist. Und dann gilt es, die Wunden der Menschen auch zu respektieren.
Ist das schon passiert, dass jemand gesagt hat, also wenn ich das gewusst hätte, sozusagen hätte ich ein anderes Krankenhaus gewählt, was nicht kirchlich geprägt ist?
So deutlich sicher nicht. Es geht auch, glaube ich, weniger um die kirchliche Prägung, sondern um traumatisierende Erfahrungen in der Kindheit, in ordensgeführten Schulen, Waisenhäusern und so weiter. Und da gilt's in großem Respekt damit umzugehen und das aber auch so weit abzufragen, damit überhaupt eine Kommunikation möglich ist.
Wenn Patienten, Patientinnen positiv reagieren, kann das dann auch manchmal sein, dass nach der Visite sie gebeten werden, gemeinsam, dass man ein Gebet spricht?
Das gibt's auch häufig mit Angehörigen oder wenn jemand verstirbt. Insgesamt ist das, glaube ich, selten. Was häufiger ist, ist ein Gespräch über den tieferen Sinn, wo dann der Glauben auch drin aufblitzt, aber eher so als geteiltes Suchgespräch als vorgefertigte Antworten.
Aber dadurch, dass Sie schon so viele Gespräche geführt haben, sind Sie einfach Expertin für Gespräche mit Menschen am Lebensende. Was geben Sie denen mit?
Ich habe nichts Fertiges, Vorgefertigtes. Das entsteht in der Begegnung, im Dazwischen und im Vertrauen drauf, dass der Heilige Geist dann auch die Lücke füllt und die richtigen Worte und das richtige Hin und Her zwischen uns entstehen lässt.
Wenn man drüben in Ihrem Arbeitszimmer ist, dann sind da ja Bilder von ganz viel Licht. Das hat mich sehr beeindruckt, als ich das erste Mal bei Ihnen mich vorstellen durfte. Und da hatte ich schon das Gefühl, das ist stark, also dass Sie Ihr Arbeitszimmer so lichtvoll gestaltet haben.
Auch das ist keine bewusste Gestaltung, sondern das sind alles Geschenke von Menschen, die mir im Laufe der letzten 25 Jahre hier begegnet sind. Und wo es mir einfach darum ging, diese Begegnung wertzuschätzen. Deshalb stehen die alle da und sind aufgehängt. Und ja, Begleitung von Menschen in und vielleicht ein Stück weit durch den Tod hindurch hat auch die lichtvolle Seite. Aber es ist nicht immer rosarot. Es ist oft auch sehr schmerzhaft. Und das gilt es nicht schön zu reden, sondern in der Schwere zu akzeptieren. Sonst, glaube ich, wird man dem, was die Menschen und durchleben, auch nicht gerecht.
Wenn man die Teamsitzungen hier miterleben darf, was ich ja durfte in der Lehrzeit, ist tatsächlich klar, welche Diagnosen hier auch verhandelt werden und was für Leidensgeschichten, langjährige Leidensgeschichten hier sozusagen am Tisch diskutiert werden. Und da ist natürlich die Frage, wie schafft man das über Jahre? In der Tat, diese doch auch traurigen Momente so aneinandergereiht durchzuhalten.
Ich glaube einfach in der Beziehung und in der Begegnung der Menschen, die einem dann die Kraft gibt. Und wenn man mich fragt, ob das nicht sehr schwer ist, dann sage ich immer, es ist nicht schwer, es ist wahnsinnig intensiv. Und die Intensität, glaube ich, braucht einen Ausgleich. Und da ist das erst angesprochene Gebet, aber auch Schweigen und Natur sicher ein Ausgleich, den man auch wirklich pflegen muss, weil von alleine geschieht's nicht.
Dann und wann durch den Wald streifen, solange die Seele das will.
Oder mit dem Fahrrad so lange gegen Süden radeln, bis die Kraft und die Batterie leer ist.
Der Tutzinger Seetalk will auch ein bisschen fragen, wie stellen wir uns die Kirche in 10, 20 Jahren vor? Sie sind Ordensschwester und ich weiß, dass die Benediktinerinnen, die Missionsbenediktinerinnen in Tutzing nur 2 Novizinnen haben, wenn ich recht informiert bin.
Ich glaube, die Gesellschaft wird bunter werden. Aber ich bin keine Prophetin, was die Kirche angeht. Ich glaube, sie wird kleiner werden, aber sie wird bewusster werden. Es wird bewusstere Entscheidungen geben. Ich erlebe aber auch sehr viel Suchen in der Gesellschaft, sodass ich mir auch vorstellen kann, dass sich das wieder ändert. Aber die Zeiten, glaube ich, liegen beim lieben Gott. Und wir werden sehen, wohin sich das bewegt.
Das heißt, Sie machen sich keine Sorgen?
Ich mache mir keine Sorgen, weil ich glaube, irgendwie wird es gehen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass es völlig anders weitergehen wird als in der Vergangenheit.
Ganz vielen Dank für dieses Gespräch an Frau Dr. Hoffmann hier in der Palliativstation im Tutzinger Krankenhaus.
Vielen Dank, das hat mir Spaß gemacht.
Ich freue mich, dass Sie uns zugehört haben in dieser Episode des Tutzinger Seetalks. Nächste Woche erzähle ich, wie das so ist, wenn man das Singen lernt als Vikarin auf dem Weg ins Pfarramt. Das ist für mich eine ziemliche Herausforderung, aber ich habe eine sehr gute Gesangslehrerin, Brigitte Ginzel nämlich. Seien Sie wieder dabei und wenn Sie mögen, abonnieren Sie diesen Tutzinger Seetalk Podcast bei Spotify oder Apple Podcasts oder bei Podigy. Bis nächsten Sonntag also. Haben Sie es gut.
Tutzinger Seetalk rund um die Christuskirche. Ein Podcast mit Vikarin Anke Schäfer.